Guten Abend zusammen. Wir wollen uns wieder eine Stunde für die Bibel nehmen und somit eine Bibelstunde haben und unser Studium fortsetzen im Erarbeiten des Buches Haggai. Heute brauche ich keine Tafel, das nächste Mal vielleicht. Und das bedeutet aber noch nicht, dass wir schon angekommen sind. So, dass, bevor wir unser Studium fortsetzen, möchte ich euch bitten, aufzustehen. Wir wollen Gott beten. Und ihn bitten, Herr, dass er die Zeit segnet. Und darf ich vielleicht ein, zwei Brüder oder Schwestern bitten, mit mir zu beten für diese Zeit? Ich mache den Abschluss. Danke, Vater im Himmel, für all das Gute, Herr, für all den Segen, den wir von dir empfangen dürfen. Danke für all die Segnungen in Jesus Christus und dass er unser Herr ist. Ich preise dich darüber. Danke für dein Wort und wir bekennen das, dass wir es brauchen. Es ist unsere Nahrung, es stärkt uns, es festigt uns, es macht Mut, es gibt Hoffnung, es rüstet aus. Und so möchte ich bitten, Herr, dass auch diese Stunde dazu beiträgt, dass das geschieht. Wir sind auf dich angewiesen, wir bekennen das in all der Demut und bitten um deine Gnade auch heute und um dein Wirken. Jesus Christus, du bist treu, ich preise dich darüber. Amen. So, wir sind auf den Spuren und arbeiten uns in den Hintergrund vom Buch Haggai. Und wir sind bei der letzten Schleife, die wir noch drehen, um dann wirklich letztendlich zu landen und dann uns das Buch genauer anzuschauen. Und wir arbeiten uns gerade die Schatten und Bilder, die die Bibel gibt, damit wir verstehen, was Gott tut. Bevor Jesus auf diese Welt gekommen ist, bevor er das Erlösungswerk Gottes angefangen hat auszuführen, hat er all das vorher bereitet hat. Und Gott sagt selbst, er tut nichts, bevor er es nicht durch seine Propheten ankündigt. So, er kündigt es erst an und bereitet den Weg vor und dann geschieht es. So erkennen wir auch, dass es in aller Wahrheit und in aller Herrlichkeit Gottes Wirk und Gottes Wesen entspricht. So, wir beschäftigen uns mit Schatten und Bildern. Und eins der größten und wichtigsten Bilder und Schatten, das ist der Tempel. Und gerade für das Buch Haggai, wie gesagt, ist es nicht unwichtig, dass wir verstehen, für was der Tempel steht. So sind wir gestartet und haben uns einen Überblick verschafft über die Bilder oder die ersten Hinweise auf den Tempel und die Notwendigkeit eines Tempels. Und das erste Bild haben wir gesehen, ist selbst der Garten Eden. Das ist der Ort, wo der Mensch mit Gott Gemeinschaft hatte. Das ist der Ort der Ruhe, das ist der Ort der Begegnung, das ist der Ort des Segens, das ist der Ort der Fülle in allem. Nun, der Mensch verliert diese Begegnung, er verliert diesen Ort und wird hinausgeschmissen. Ein Engel wird hingestellt und da kann er nicht mehr hin. Und erst wieder im Neuen, in der neuen Schöpfung, erst wieder in dem eigentlichen Paradies, erst an dem eigentlichen Ort der Segnung und der Fülle und des Reichtums und der Ruhe und des Frieden Gottes, da darf der Mensch wieder hinein. Und das finden wir dann auf den letzten Zeilen der Bibel. Auf den ersten Zeilen der Bibel finden wir das erste Abbild, das ist, und auf den letzten Zeilen der Bibel, Offenbarung, Kapitel 21, 22, finden wir das Eigentliche, die zweite Schöpfung, den eigentlichen wahren Tempel, die eigentliche wahre Ruhe, das eigentliche wahre Paradies. Und dazwischen lehrt uns die Bibel und zeigt, wie der Mensch da wieder hineinkommen kann. So, nachdem der Mensch eben die Gemeinschaft mit Gott verloren hat, hat Gott ein Schatten und ein Bild geschaffen in Form eines Zeltes, dann eines Tempels, an dem Ort Gott mit Menschen Begegnung schaffen kann, wo der Mensch Gott begegnen kann, Gott erfahren kann, Ruhe haben kann, Frieden haben kann, Vergebung haben kann. Das ist das Bild des Zeltes, das Zelt ist die Begegnung und das ist das Bild des Tempels. Darüber sprachen wir jetzt einige Mittwoche, von daher nur als kurze Wiederholung. Wir haben uns letztes Mal damit beschäftigt und gesehen, dass als Mose das Zelt gebaut hatte und eingeweiht hatte und Salomo auch den Tempel gebaut und eingeweiht hatte, etwas Herrliches geschah, oder? Was geschah da? Die Herrlichkeit des Herrn kam und erfüllte das Haus. Mein Bruder kam gerade zu mir und sagte, oh Willi, du redest von der Herrlichkeit, aber man muss auch sagen, was die Herrlichkeit ist. So, ich habe gedacht, man weiß es, aber trotzdem, diese Herrlichkeit ist so umfassend. Ich möchte ganz kurz euch das vorstellen und kurz darüber reden, was diese Herrlichkeit ist. Geht mal mit ins Johannesevangelium. Johannesevangelium, Kapitel 1. Also, Die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Zelt, die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Haus, erfüllte den Tempel, die Gegenwart Gottes kam. Was bedeutet das? Wir schauen uns ganz kurz Johannes Kapitel 1. Vers 14. Ich habe diesen Vers schon mal euch vorgelesen. Ihr kennt ihn mit Sicherheit sehr gut. Da steht: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und zeltete unter uns. Und darüber sprach ich letztes Mal schon, dass das wahre Zelt, der wahre Tempel, Jesus Christus selbst ist. Das heißt, das Wort wird Fleisch, das ewige Wort wird Fleisch, der Schöpfer Gott wird Fleisch, wird Mensch. Und Gott wohnt unter uns, er zeltet unter uns. Und dann heißt es: Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als einen Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was ist die Herrlichkeit? Von welcher Herrlichkeit ist die Rede? Es ist die Herrlichkeit im Angesicht von wem? Angesicht Jesu Christi. Wenn wir wissen wollen, welche Herrlichkeit es geht, wenn wir wissen wollen, was ist die Herrlichkeit Gottes, dann müssen wir wen kennenlernen, wen anschauen, wen studieren? Jesus Christus. Schauen wir sein Leben an, schauen wir sein Wirken an, schauen wir sein Handeln an, schauen wir sein Werk an und wir erkennen die Herrlichkeit Gottes. In ihm sehen wir Gott. Und die Herrlichkeit Gottes bedeutet all die Facetten des Wesen Gottes. All sein Handeln in seiner Schöpfungsmacht, in seiner Schöpfermacht. Gott spricht und es wird. Das ist seine Herrlichkeit. Er hat diese Souveränität, er hat diese Macht, etwas zu sagen und es geschieht. Das widerspiegelt seine Herrlichkeit. Nun, die Herrlichkeit ist nicht einfach ein Scheinwerfer. Die Herrlichkeit ist nicht einfach ein Licht. Die Herrlichkeit ist nicht so, das ist so einfach so hell, man kann da nicht hineinschauen. Das ist nicht Herrlichkeit. Jesus sagt an vielen Stellen, das verwandte Wort oder das Verb davon ist, Vater, verherrliche mich, richtig? Oder ich verherrliche meinen Vater. Die Herrlichkeit wird verherrlicht. Nur als Beispiel, als Maria und Martha Jesus gerufen haben, damit ihr Bruder geheilt wird. Jesus wartet eine Weile, bis der Bruder stirbt, macht er mit Absicht. Dann kommt er und Maria und Martha sind ganz entsetzt. Und dann bat Martha und sagte: Herr, zeige mir deine Herrlichkeit, richtig? Und was hat Jesus getan? Er betete zum Vater und sagt: Vater, verherrliche deinen Sohn. Vater, verherrliche dich. Und was macht Jesus? Und dann erschien ein Wahnsinnslicht und ein Wahnsinnsscheinwerfer ging an. Und alle konnten da nicht hineinschauen und denken: Wow, wie ist das herrlich? Nein, Jesus spricht zu Lazarus: Lazarus, komm heraus, richtig? Und der Mann, der 4 Tage schon tot war und verwest war, steht er auf und kommt raus. Das ist Herrlichkeit. Dadurch offenbart Jesus seine Herrlichkeit, nämlich er ist der Schöpfer. Wer kann aus dem Nichts in das Seiende rufen und das wird? Er offenbart seine Göttlichkeit. Das ist Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, das ist nur ein Beispiel, ist so vielschichtig, dass Paulus oder die Schrift und Johannes es beschreibt wie eine Herrlichkeit eines Diamanten, dass wenn ein Licht drauf scheint, bricht das Licht in verschiedenste Facetten. Das heißt, Gottes Herrlichkeit, Gottes Souveränität, Gottes Allmacht, Gottes Gnade, Gottes Güte, Gottes Treue, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Geduld, aber auch Langmut, aber auch Zorn und Heiligkeit. All das ist Gottes Herrlichkeit in all seiner Vielschichtigkeit, in all seiner Größe. Und wo allein sehen wir diese Herrlichkeit in all seinen Facetten? Und die Herrlichkeit wohnte unter uns. Das ist der Ort und der Tempel ist ein Bild, wo all diese Aspekte der Herrlichkeit Gottes, wo all die Aspekte vereint werden, wo sie zum Vorschein kommen. Schauen wir uns das Schatten und Bild vom Tempel und schauen wir, warum es gegeben ist und was da geschieht und warum es geschieht und wie es geschieht. Umso mehr wir begreifen, was der Tempel bedeutet, umso mehr werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Je mehr wir das begreifen, was Gott da tut, umso mehr werden wir ihn verherrlichen, weil wir diese Herrlichkeit begreifen und weil wir diese Herrlichkeit sehen. Geht mal mit mir 2. Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 4. Nun, diese Herrlichkeit sieht nicht jeder. Es sind nur wenige, die diese Herrlichkeit sehen und diese Herrlichkeit verstehen. Und diese Herrlichkeit, schaut mal, was Paulus über sie schreibt in Kapitel 4 im 2. Korintherbrief, ab Vers 3. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Und wer sind die, die verloren gehen? Das sind die, die nicht glauben, den Ungläubigen. Bei denen, und wir können jetzt fragen, wer glaubt nicht? Warum glauben Menschen nicht? Und Paulus schreibt, bei denen der Gott dieser Welt, wer ist das? Der Satan, der Teufel, die alte Schlange, der Drache, bei denen der Teufel oder der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie das Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Was ist die Herrlichkeit? Das Angesicht Jesu Christi. Was bedeutet das? In Jesus Gott zu sehen, das ist die Herrlichkeit. Gott wird Mensch und erlöst die Menschheit. Das ist der schönste Aspekt der Herrlichkeit Gottes, die es gibt. Voller Gnade und Wahrheit. Das ist Herrlichkeit. Ich weiß, vielleicht mag das für einen immer noch zu abstrakt klingen, aber wisst ihr was? Ich kann das nicht mit Worten erklären, denn das ist etwas, was einem geschenkt werden muss, was offenbart werden muss. Es muss einem von Gott gegeben, dass man seine Herrlichkeit, Jesu Christi, sieht und sagt, es gibt nichts Schöneres, weder im Himmel noch auf der Erde. Es gibt nichts Schöneres als diese Herrlichkeit. Paulus schreibt weiter, Vers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Wer mich sieht, sagt Jesus, sieht den Vater. Wenn wir recht verstehen und begreifen, wer Jesus ist und was er getan hat und tut und noch tun wird, je klarer uns dieses Bild ist, und das ist übrigens das Evangelium, umso mehr werden wir wen erkennen? Den Vater selbst. Wir werden diese Herrlichkeit schauen. Aber es ist Gott, der in unseren Herzen aufleuchten muss. Es ist er, der durch seinen Geist uns die Augen auftun muss, uns erleuchten und den Verstand erleuchten muss. Wir kommen mit unserem menschlichen Verstand, kommen wir einfach da an die Grenzen und warten, bis ein Licht aufgeht. Buchstäblich. Ja. So, die Herrlichkeit Gottes ist Jesus Christus in Person. Und damit alles, was er getan hat, was er tut und noch tun wird, das ist die Herrlichkeit Gottes. Je mehr wir dieses Werk sehen, umso klarer und so herrlicher wird er. Wir sprachen eben darüber, dass zumindest ich sprach darüber, ob ihr da mit mir mitgegangen seid, weiß ich nicht. Ob ihr es gut gefunden habt, weiß ich auch nicht. Aber ich habe euch versucht, da mit hineinzunehmen. Als dann Gott die ersten Bilder geschaffen hat, um deutlich zu machen, wo man seine Herrlichkeit begegnen kann, nämlich der Stiftshütte, dann haben wir gesehen, dass diese Herrlichkeit das Haus Gottes erfüllte, richtig? Und das haben wir auch gesehen, beim Tempel geschah das Gleiche. So, es gibt eine Sache, die ich euch kurz zeigen möchte. In Hesekiel hat Gott gesagt, dass Gottes Herrlichkeit den Salomo-Tempel verlassen wird. Das ist der erste Teil vom Buch Hesekiel, weil Sünde, Rebellion, Unheiligkeit, Götzendienst, hat Gott gesagt, er wird den Tempel verlassen. Dann verheißt Gott durch Hesekiel, dass in den zukünftigen Tempel, in dem ewigen Tempel, Gottes Herrlichkeit wieder einziehen wird. Und Kapitel 49, von da werden Ströme des Wassers fließen in die ganze Welt. Wenn wir zu unserem Buch Haggai kommen, für den wir uns vorbereiten, geht mal mit mir ins Buch Esra. Das Buch Esra beschreibt die Rückkehrgemeinde und den Aufbau des Tempels, den Wiederaufbau des Tempels. Serubabel ist derjenige, der dann als erster einen ganzen Schwung mitnimmt und die ziehen nach Jerusalem und bauen den Tempel auf. Einer der Propheten, die eben da mitgehen, ist unter anderem wer? Oder die da sind? Haggai. Und Hagar ermutigt und stärkt, den Tempel wieder aufzubauen. Und letztendlich geschieht auch das. Der Tempel wieder wird weitergebaut und wird aufgebaut. Esra Kapitel 5 beschreibt uns, dass das geschieht. Schaut mal, Kapitel 5, Vers 1. Und der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn des Idos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich Zerubabel, der Sohn des Shealtiel, und Jeschua, des Sohn des Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Okay? Das ist ja unser Buch, Haggai. Zerubabel baut wieder den zerstörten Tempel, der den Tempel Salomos baut er wieder auf. Bekannt ist dann dieser Tempel, der zweite Tempel, unter dem Namen der Tempel von Herodes. Aber er hat ihn nicht gebaut, er hat ihn nur renoviert. Eigentlich ist es der Zerubabel, der ihn wieder aufgebaut hat. Aber welchen Tempel hat er wieder aufgebaut? Den Tempel, der zerstört wurde, richtig? Kapitel 6 beschreibt uns die Einweihung dieses zweiten Tempels. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen, dann sehen wir, wie diese Einsegnung stattfindet, wie dieser Befehl ausgeführt wird, wie der Tempel gebaut wird und letzten Endes auch eingesegnet wird. Und ab Vers 16 möchte ich euch fast vorlesen. Und ich versuche es so gut wie möglich vorzulesen. Und ich gebe euch jetzt die Aufgabe. Hört gut zu, soweit es geht, oder liest mit. Und überlegt mal, was da nicht auftaucht. Ich helfe euch schon mal ein bisschen. Was finden wir nicht? Ich lese ab Vers 16. Und die Söhne Israel, die Priester und die Leviten und die übrigen Söhne der Weggeführten, feierten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden. Und sie brachten zur Einweihung des Hauses Gottes 100 Stiere da, 200 Widder, 400 Lämmer und als das Sündopfer für das ganze Israel 12 Ziegenböcke und die Zahl der Stämme nach der Zahl der Stämme Israels. Und sie stellten die Priester nach ihren Gruppen auf und die Leviten nach ihren Abteilungen zum Dienst Gottes in Jerusalem, nach den Vorschriften des Buches Mose. Und die Söhne der Weggeführten bereiteten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. Denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann und sie waren alle rein und sie schlachteten das Passa für alle Söhne der Weggeführten und für die Brüder, die Priester und die für sich selbst. So aßen die Söhne Israels, die aus der Wegführung zurückgekehrt waren, das Passa, so wie jeder, der es von der Unreinheit der Nationen des Landes zu ihnen abgesondert hatte, um den Herrn, dem Gott Israels, zu suchen. Und sie begingen das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie froh gemacht und ihnen das Herz des Königs von Assur zugewandt, ihre Hände bei der Arbeit am Haus Gottes, des Gottes Israels, zu stärken. Das ist die Einweihung des Tempels von Zerubabel, des zweiten Tempels. Fehlt euch da irgendwas? Die Herrlichkeit Gottes kam nicht, wie wir bei der Stiftshütte gelesen haben, letztes Mal, und wie wir bei dem Tempel gesehen haben, die Herrlichkeit Gottes kam nicht. Die feierten ein Fest, aber welches Fest feierten sie? Das Passa. Die Herrlichkeit Gottes kam nicht. Es war kein Wind und kein Brausen und kein Feuer. Aber Gott hat doch verheißen, dass in zukünftigen Tempel, wenn er wieder aufgebaut wird, in Hesekiel lesen wir doch das, wenn der Tempel wieder aufgebaut wird, dass Gottes Gegenwart wiederkommen wird. Aber sie kam nicht. Warum nicht? Weil dieser irdische Tempel, der zweite Tempel Salomos oder eben Zerubabels, nicht der eigentliche Tempel ist, in dem die Herrlichkeit Gottes zurückkehren würde. Gott wohnt nämlich nicht in Häusern mit Händen gemacht, aus Steinen. Geht mit mir in die Apostelgeschichte noch einmal. Johannes 2 habe ich gerade ja gelesen. Und dann heißt es, und das Wort wurde Fleisch, und Gott wohnte, zeltete unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit nun gesehen. als wir letztes Mal uns Apostelgeschichte angeschaut haben und dieses Pfingstwunder, Kapitel 2, Vers 1 noch einmal zur Erinnerung. Und als der Tag des Pfingstens erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führte ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf die einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wisst ihr, was hier geschieht? Erfüllung. Buchstäblich. Aber wisst ihr, was hier sich erfüllt? Das Alte Testament. Die Schrift erfüllt sich. Hier geschieht das, was Gott durch Hesekiel verheißen hat. Ich werde wiederkommen. Und ich werde wieder Wohnung nehmen. Und werde ein Haus bauen. Und meine Herrlichkeit wird für ewig da bleiben. Apostelgeschichte beginnt damit. Und die Herrlichkeit Gottes kommt, als nämlich der Wahre, als der Tempel gebaut wird, der nicht mit Händen gemacht wird, der nämlich nicht aus Steinen ist. Als der wahre Tempel gebaut wird, dann kommt die Herrlichkeit Gottes und nimmt Wohnung. Wir kennen das meistens aus dem Begriff Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott hat Wohnung genommen. Liebe Geschwister, mögen wir das begreifen, mehr und mehr. Nein, mögen wir beten, dass Gott uns das begreiflich macht. Denn je mehr wir begreifen, was das bedeutet, umso mehr wird das Auswirkungen haben, wie wir mit unserem Körper und wie wir mit unserer Gemeinde umgehen. Denn das ist ein heiliger Ort. Das ist nämlich der Tempel des heiligen Gottes. Oh, kann man mit dem machen, was man will? Wie erging es denen, die den schon irdischen Tempel entweiht haben? Was hat Gott mit denen getan, die das Haus mit Steinen befleckt haben und Götzendienst getrieben haben? Wie viel mehr müssen sich die fürchten, die den wahren Tempel zerstören wollen? Wie viel mehr? Ich möchte mit euch das ein bisschen entfalten und das deutlich machen. Das ist so wichtig. Also, Apostelgeschichte lehrt uns, dass der wahre Tempel Jesus Christus selbst ist und dass er nämlich die Grundlage, das Fundament dieses Tempels ist. Er hat dieses Fundament gelegt und auf diesem Fundament wird der wahre neue Tempel aufgebaut. So, aber eben nicht aus Steinen, sondern aus lebendigen Steinen. Und diese Wahrheit, nämlich, dass der irdische Tempel nur ein Schatten war, dass der irdische Tempel keine Garantie war für irgendetwas und sogar so weit, jeder, der nur den irdischen Tempel erwartet und nur den irdischen Tempel anbetet und glaubt, dass Gott nur in einem irdischen Haus wohnt und zwar nur in Jerusalem, wisst ihr, was er dann begeht? Götzendienst. Das ist Götzendienst. Denn die Menschen, was sagt Gott, was ist gefährlich, was ist Götzendienst? Sie beten was an? Steine und Holz, aus denen schnitzen sie und sagen, oh, unser Gott. Die Schöpfung anzubeten, die Gott gemacht hat, ist was? Götzendienst. Jeder, der einen buchstäblichen Tempel aus Stein gemacht, denkt, das ist der wahre Tempel und betet ihn an, das ist Götzendienst, das ist gefährlich. Ich möchte euch das ein bisschen entfalten. Als die Apostel das begriffen haben, als Jesus ihnen das gelehrt hatte, als Jesus selbst das gelehrt hatte, dass er jetzt der wahre Tempel ist, dass er die Erfüllung all dieser Schattenbilder ist, dass es jetzt um ihn geht, das hat die Juden keine Freude bereitet, oder? Die nahmen das nicht gern an und sagen, oh, was für eine schöne Lehre. Wir wurden noch nie so gelehrt, aber ist ja schön. Mal eine neue Perspektive. Nein, die haben so einen Hass gekriegt. Sie haben ihn dafür getötet. Und als er dann am Kreuz hing, was haben sie gesagt? Eine Hand in der Apostelgeschichte, die andere geht mir ins Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 27. Vers 39. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, Jesus hängt am Kreuz, schütteln ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abreißt und in drei Tagen wieder aufbaust, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist. Sie haben nicht verstanden, um welchen wahren Tempel es geht. Sie haben nicht verstanden, was Jesus damit meinte. Reiß diesen Tempel mit Händen gemacht ab und ich baue den wahren Tempel auf, und zwar in 3 Tagen. Und er sprach von seiner Auferstehung, von seinem Leib. Das ist der wahre Tempel. Nur das ist der Ort, wo Gott leibhaftig wohnt, in all seiner Fülle. Nicht nur ein bisschen von seiner Herrlichkeit, sondern die Fülle Gottes leibhaftig wohnt nur in Christus. Und die verstanden nicht. Und stattdessen, dass sie sich drüber, die lästert ihn. Mach das doch, komm, steig ab, bau doch auf. Und merkt nicht, dass er gerade baut, gell? Der macht das ja gerade. Aber wieso sagen sie das nicht? Weil sie nicht verstanden haben, um welchen Tempel es geht. Wie kann er das Haus bauen, wenn seine Hände doch am Kreuz genagelt sind? Aber das Haus wird gebaut sein mit Händen, das nicht mit Händen gebaut ist. Diese Wahrheit predigten die Apostel, predigten die Jünger, predigte die Gemeinde. Und jeder, der diese Wahrheit predigte, wurde verfolgt. Das hat ihnen nicht gefallen. Dass Jesus der Eckstein ist, dass Jesus das Fundament des neuen Tempels ist, haben sie nicht glauben wollen. Geht mal mit Apostelgeschichte Kapitel 4. Ich gehe jetzt mit euch heute ein bisschen durch die Apostelgeschichte. Nächstes Mal gehe ich mit euch in die Briefe von Paulus. Und dann haben wir es geschafft. Das ist vielleicht schon Weihnachten, aber zumindest haben wir dann die Einleitung fertig. Geht mal in die Apostelgeschichte Kapitel 4. Petrus verteidigt. Er sagt, was gerade geschieht. Er verteidigt das Handeln, nämlich der Lahme an der Pforte Salomo ist... Es ist wieder gesund, er kann gehen, und sie wundern sich alle, was hier geschieht. Petrus erklärt, was hier geschieht, und verkündigt Christus. Und schaut mal, was er sagt, Apostelgeschichte Kapitel 4 ab Vers 8. Auch wunderbar. Da sprach Petrus, und jetzt schaut mal, was bei euch steht. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Zu ihnen Oberste des Volkes und Älteste. Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. So, wer hat das Wunder getan? Jesus, nicht wir. Das heißt, Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er lebt, Freunde, das ist die Botschaft. Und dieses Wunder war nicht in erster Linie dazu da, weil der arme Kerl, der ist ja schon viele Jahre lahm. Da müssen wir ihm helfen. Das Wunder geschah aus einem Grund, um es zu beweisen, dass Jesus lebendig ist, dass er lebt. Und dass er genau noch das tut, was er getan hat. Er lebt. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er regiert, er ist nicht tot, er lebt. All die Machttaten der Apostelgeschichte dienen einem Zweck, diesem zu beweisen, Jesus Christus lebt. Alles andere ist menschengerichtet, alles andere ist Irrlehre, alles andere ist gefährlich. Denn alles andere, es geht nicht um Christus, sondern um mich. Und dann schaut mal, was er sagt. Vers 11, oder Vers 10 am Ende, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Jesus. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet und zum Eckstein geworden ist. Er sagt, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt und verachtet habt, den ihr abgelehnt habt, wisst ihr, wer der ist? Er ist der Eckstein. Er ist das Fundament. Und die Leute, die sollten Bauleute sein, gell? Sie sollten eigentlich wissen, was sie zu bauen haben. Und die sagen, ihr Bauleute, das sind Schriftgelehrten, Pharisäer, das sind diejenigen, die Hohepriester, das sind diejenigen, die die Schrift kennen, die den Gottesratschluss dem Volk Israel predigen sollten, die sagen sollten, was Gott vorhat. Ihr sagt, ihr habt das Eigentliche, was Gott tut, was Gott macht, was vor euren Augen geschieht. Ihr habt das verleugnet, ihr habt es abgelehnt. Ihr habt vor, ein anderes Haus zu bauen. Ich wiederhole mich, aber bis heute haben nicht nur Juden, auch Christen vor, ein anderes Haus zu bauen. Und verleugnen das eigentliche Fundament, verleugnen den eigentlichen Eckstein. Das löst was aus. Das löst Hass aus. Sie bedrohen sie. Sie sagen, oh, wenn ihr weiter so redet, wenn ihr weiter so lehrt über diesen Jesus, wenn ihr weiter so lehrt über diesen Tempel, wenn ihr sagt, dass es nicht der wahre Tempel ist, wenn ihr sagt, hier wohnt Gott nicht, wenn ihr sagt, der wahre Tempel ist ein anderer und nicht mit Händen gemacht, oh, wir bringen euch um. Weh. Schweigen die? Die sagen, wem soll man mehr gehorchen? Gott oder den Menschen? Sie reden, sie verkündigen. Sie gehen zurück, sie beten mit der Gemeinde und sagen, oh Herr, schenk uns Freimütigkeit, diese Lehre weiter zu predigen, denn das wird Hass bringen. Der Heilige Geist kommt, erfüllt sie und gibt ihnen Freimütigkeit. Geht mit mir Kapitel 5, Kapitel 6. Dieses Bild, dass Jesus der Eckstein ist, dass Jesus der Grundstein ist, das wird uns noch weiter verfolgen, das wird sich noch weiter entfalten, je weiter wir fortschreiten im Studium der Schrift, so wird umso klarer wird dieses Bild, das wird immer wieder auftauchen und ich werde immer darauf verweisen. Aber diese Lehre von diesem neuen Tempel, von diesem neuen Fundament und das eben nicht mit Menschenhand gebaut wird, das hat einiges ausgelöst zur damaligen Zeit, vor allem unter der religiösen Schicht. Sie haben die haben angefangen dagegen zu kämpfen und gesagt, das ist eine Irrlehre, das ist nicht das, was wir von Anfang an gehört haben. So hat man uns nicht gelehrt. Das hat einiges gemacht mit denen. Und die haben diejenigen, die das verkündigt haben, was haben sie mit denen gemacht? Kommt euch Stephanus bekannt vor? Was haben sie mit ihm gemacht? Die haben ihn gesteinigt. Lasst uns die Stephanus-Geschichte anschauen. Eine sehr wichtige Geschichte. Stephanus, seine Vorgeschichte bekommen wir in Kapitel 6. Es geht um die Wahl von Diakonen, Anführungsstrichen von Diakonen. Das sind diejenigen, die den Aposteln beiseite stehen sollten, damit sie ihr das Hauptwerk tun sollten, nämlich beten und verkündigen, das Wort Gottes studieren und lehren. Weil die Zahl der Jünger zunahm. Mittlerweile waren es über 7000 allein Männer. Das war nicht so einfach, mit jedem Seelsorger zu machen, nicht jedem das Brot zu bringen, sich nicht um jeden zu kümmern. Und so brauchten sie Hilfe, damit sie nicht den eigentlichen Job nicht vernachlässigen. Und aus diesen sieben, die da gewählt werden, ist unter anderem einer, der voll des Geistes ist. Schaut mal, die Kriterien, Kapitel 6, Vers 3 ist folgendes. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis und dann voll Geistes und Weisheit. So, und dann wird eine Liste aufgezählt und die finden welche und unter anderem Vers 5 und die Rede gefiel der ganzen Menge und die Erwählten und dann, wer ist der Erste, den sie erwählen? Stephanus. Stephanus war also voll des Geistes. Wisst ihr, was es bewirkt, voll des Geistes sein? Im gleichen Kapitel ab Vers 8. Stephanus aber voll Gnade und Kraft und Wunder und großer Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer auf und der Alexandria, das heißt Diaspora-Juden, und die stehen auf und deren von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. So, sie waren sehr verärgert über ihn und sie haben mit ihm diskutiert. Warum? Weil er hat eine Lehre gepredigt, einen Jesus verkündigt, wie die das noch nie gehört haben. Er hat die Schrift so ausgelegt, wo sie gesagt haben, oh, das ist gefährlich, was du sagst. Wisst ihr, was die Anklage gegenüber Stephanus war? Folgendes, die sagten, Vers 10, und sie konnten des Geistes ihm nicht widerstehen, womit er redete. Sie merkten, er hat so eine Freimut, er hat so eine Klarheit. Er redet wie, sie konnten ihm nicht widersprechen. Er wurde durch den Geist Gottes bevollmächtigt, die Schrift so auszulegen, wie sie es nie tun konnten. Und das hat nämlich Neid ausgelöst. Eifersucht. Das kann nicht sein. Vers 11. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten, man habe ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Seht ihr das? Was bedeutet das? In der Art und Weise, wie Stephanus predigt, lästert er Mose, das heißt das, was Mose geschrieben hat, und er lästert Gott. So wie er die Schrift auslegt, das ist Lästerung, sagen die. Allein das, Freunde, macht doch deutlich, dass er anders ausgelegt hat, wie bisher die Schrift ausgelegt haben. Sonst hätten sie ihn doch nicht töten wollen, oder? Sonst hätten sie doch nicht gesagt und sonst hätten sie doch keine falschen Zeugen aufgeführt, wenn Stephanus in der gleichen Linie weiterhin das Alte Testament gepredigt wie bisher, oder? Und jetzt geht's noch weiter. Schaut mal Vers 13. Und sie stellten falsche Zeugen auf und sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Was ist die heilige Stätte? Das ist der Tempel. Die Anklage ist, so wie Stephanus das Alte Testament auslegt und die Propheten und so wie ihr Gott verkündigt und wie er über den Tempel lehrt, das ist lästerlich. Warum denn? Nach einer Weile spürt ihr vielleicht ab, ich hoffe, dass ihr mich nicht steinigt. Aber Stephanus hat gesagt, dass Gott nämlich überhaupt nicht in Häusern mit Händen gemacht wohnt. Er hat ihnen gesagt, Freunde, ihr versteht nicht, um welchen Tempel es geht. Das hat einiges ausgelöst. Jetzt kommt eine Wahnsinnspredigt von Stephanus. Die gucken wir uns nicht im Detail an. Aber was Stephanus jetzt macht, er sagt, ihr sagt, ich predige gegen Mose. Dann lasst uns mal Mose anschauen. Und er legt Mose aus. Dann sagt ihr, ihr sagt, ich predige gegen Gott. Dann lasst uns schauen, was die Schrift über Gott sagt. Ihr sagt, ich predige gegen das Gesetz. Dann schaut mal, was das Gesetz wirklich sagt. Ihr sagt, ich predige gegen den Tempel. Dann gucken wir mal hinein in die Schrift. Und wisst ihr, da belehrt ein Hellenist. Ein griechisch sprechender Jude. Ich will euch übersetzen, ein Russlandsdeutscher. Das ist ungefähr der gleiche Vergleich. Das heißt, ein Deutscher, der in Russland geboren ist und so. Er belehrt die Oberschicht, die Professor, Doktor der Theologie in Jerusalem. Und der kommt hin und sagt, ihr habt keine Ahnung, was ihr eigentlich da lehrt. Ihr habt keine Ahnung, was ihr da nicht studiert habt. Ihr habt keine Ahnung von der Schrift. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie sich gefühlt haben? Ja, wer bist du? Na, sag mal, wie ist eigentlich zu verstehen? Ja, setz dich mal hin. Ich will gerne mehr von dir lernen. Oh nee, das war alles andere als recht. Und jetzt geht mal mit mir Kapitel 7. Ich möchte auf diesen Aspekt eingehen. Jetzt erklärt Stephanus nämlich, wie er den Tempel versteht. Und das ist sehr wichtig. Vers 44. Ab Vers 45 lese ich. Unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der Wüste. Wir wissen, von welchem Zelt hier die Rede ist. Das ist das Zelt der Begegnung, richtig? Das ist das Zelt des Zeugnisses, Gottes Gegenwart ist mit uns. Wie der, welcher zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Schaut mal, was Stephanus erstmal sagt. Freunde, ihr wisst doch, wir hatten ein Zelt der Begegnung. Unsere Väter haben dieses Zelt in der Wüste doch umhergetragen. Alle sagen, ja, das lehren wir ja auch. Aber da sagt Stephanus, ja, aber nach welchem Muster hat denn Mose das gemacht? Er hat doch nach dem Muster gemacht, das er wo gesehen hat? Von Gott. Das heißt, das, was Mose gebaut hat, wurde nach einem Muster gebaut. Das heißt, das, was Mose gebaut war, ist ja gar nicht das Eigentliche. Oh, ja, aber dann ist ja das Eigentliche, hat ja Mose geschaut und er hat das ja nur abgebaut, abgepaust, kopiert. Das war ja nur ein Schatten des Eigentlichen. Das ist das Erste, was ihn sagt. Hört doch mal hin, was Mose gebaut hat. Wie hat Mose das Zelt gebaut? Nach einem Muster. Okay, es geht weiter. Dann sagt er 45. Und unsere Väter übernahmen es und führten es mit Josua und bei der Besitzergreifung des Landes, der Nationen, die Gott austrieb von dem Angesicht unserer Väter her, bis zum Tag Davids. Also erzählt die Spanne zwischen dem Bau des Tempels und bis sie in das verheißene Land hineingekommen sind. Und dann was passiert? Vers 46. Bis zu den Tagen Davids, der Gnade fand vor Gott und eine Wohnungsstätte zu finden begehrte für Gott Jakobs. Das heißt, der Wunsch Davids, Gott ein Haus zu bauen. 1. Chronik 17, 2. Samuel 7. Gott, ich will dir ein Haus bauen. Und Gott sagt, du wirst mir kein Haus bauen. So, einer deiner Nachkommen wird mir ein Haus bauen. Haben wir das angeschaut? Ich glaube, ja. So, das erklärt jetzt Stephanus. Und sagt, so war das. Vers 47. Salomo aber baute ihm ein Haus. Nicht David baute ein Haus, Salomo baute ein Haus. Was baute denn Salomo für ein Haus? Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Und er zitiert Jesaja. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Wie kann Gott in diesen Dingen wohnen? Stephanus stellt sie in Frage. Salomo hat schon selbst, das haben wir auch gelesen, Salomo, 2. Chronik, Kapitel 6 oder 7 ist es. Rechts bei mir hier steht, Salomo hat schon gesagt, Gott, ich weiß, du wohnst nicht in Häusern mit Händen gemacht. Jesaja sagt das hier genau das Gleiche. Jesaja sagt, oh Gott, du wohnst nicht im Tempel mit Händen gemacht. Dieser Ausdruck, nicht mit Händen oder mit Händen ist so wichtig. Denn nur als Beispiel, es gibt eine Beschneidung mit Händen und es gibt eine Beschneidung ohne Hände. Und was ist die zweite für eine Beschneidung? Die Beschneidung des Herzens. Was glaubt ihr, um welche Beschneidung geht es? Ja, weil abgesehen davon, die alle Frauen irgendwie nicht viel davon haben. Das ist nur ein Bild. Das ist ein Schatten. Dadurch soll etwas illustriert werden, nämlich Reinigung. Und nicht nur Reinigung, sondern Anteil an einem Volk. Die Dinge, die mit Händen geschehen, die Dinge, die mit Händen gemacht sind, die sind alle Schatten und Bilder, die sind nie das Eigentliche. Diesen Unterschied, den muss man, oh, da könnten wir jetzt viel, ich habe mir viele Bibelstellen aufgeschrieben, das können wir nicht alles anschauen, aber es taucht immer und immer und immer wieder auf. Nicht mit Händen gemacht. Oder eben das andere mit Händen gemacht. Das eine ist menschlich, das mit Händen ist irdisch, das andere ist himmlisch von Gott, das ist himmlisch, das ist geistig. Stephanus sagt, Freunde, wie war das? Salomo baute zwar ein Haus, aber wisst ihr was? Es ist absolut töricht zu glauben, dass Gott in einem Haus wohnt. Als ob, überlegt man, die Herrlichkeit Gottes, das heißt der ewige Gott, der unfassbare Gott, der immer seiende Gott, wie kann irgendetwas auf der Erde, was er gemacht hat, ihn fassen? Wie geht das? Das ist ein absurder Gedanke. Aber die Juden haben das geglaubt, dass Gott nur in Jerusalem, nur in den Tempel wohnt. Nirgendwo sonst. Das heißt, wenn man Gottes Gegenwart und Nähe und Segen haben wollte, wohin musste man gehen? Nach Jerusalem. Und das ist traurig, aber bis heute glauben manche immer noch, die müssen nach Jerusalem ziehen. Die geben alles auf hier. Einer meiner Schulkameraden kam eines Morgens, sagt, Willi, wir sehen uns nicht mehr. Ich sagte, was ist los? Wir ziehen nach Jerusalem. Vater hat sein Geschäft verkauft, haben gut gepackt, die ganze Familie, ab nach Jerusalem. Ins heilige Land. Und da warten sie bis heute noch, bis dieser wahre Tempel dann wohl auferbaut und gegründet und dann Gottes Herrlichkeit wiederkommt. Und die sind in der ersten Reihe, wenn Gottes Herrlichkeit wiederkommt. Jetzt wird's ernst. Stephanus lehrt und sagt, das ist der Grund, warum sie ihn gehasst haben. Stephanus sagt, der Tempel, der irdische Tempel, er war nie der eigentliche Tempel. Darum haben sie ihn gehasst. Und jetzt, guck mal, jetzt wird es noch besser. Also noch ernster, aber auch herrlicher. Vers 51. Jetzt dreht er den Spieß um. Sie haben ihn angeklagt, jetzt klagt er sie an. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Ihr Halsstarrigen, ihr Unbeschnitten an Herz und Ohren. Das ist der Grund, warum sie nicht verstehen und nicht hören, weil sie zwar am Leib beschnitten mit Händen sind, aber nicht am Herzen beschnitten sind. Und somit können sie Dinge nicht sehen, sie können Dinge nicht verstehen und sie können an diese Dinge nicht glauben. Ihr Halsstarrigen und Beschnitten an Herz und Ohren, ihr widersteht alle Zeit. Und jetzt, wem widerstehen sie alle Zeit? Dem Heiligen Geist. Freunde, die Schrift so zu lehren und zu verstehen, wie die damaligen Schriftgelehrten verstanden haben, so zu lehren, einen buchstäblichen Tempel und all diese Dinge, wem widersteht man da? Dem Heiligen Geist, denn der Heilige Geist hat die ganze Zeit vorbereitet das Kommen des wahren Tempels. Sein Anliegen war so deutlich wie nötig zu machen, das Verständnis, was ist der Tempel, wozu braucht es ihn, was wird in ihm geschehen, wie wird es mit ihm geschehen und all diese Dinge. Und nachdem er sich so viel Mühe gemacht hat, so viele Zeilen es vorbereitet hat und der wahre Tempel kam, haben sie ihn nicht erkannt und gekreuzigt und gelästert und gesagt, hey, du willst den Tempel aufbauen, dann mach's doch. Und Stephanus sagt, wenn ihr dieser Lehre nicht glaubt, dann ist es nicht, ihr widersteht nicht mir, ihr widersteht wem? Gott selbst. Ihr widerstrebt dem Heiligen Geist, der davon geschrieben hat. Denn er hat diese Schrift geschrieben. Seht ihr die Ernsthaftigkeit? Die Schrift, den Tempel anders auszulegen, bedeutet, dem Geist Gottes zu widerstehen. Vers 52. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Was haben die Propheten getan? Könnt ihr euch an die Einleitung erinnern vor einigen Monaten? Sie verkündigen alle Christus, oder? Und da sagt er, welchen der Propheten habt eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr durch das Gesetz, durch Anordnung von Engeln empfangen habt und nicht befolgt habt. Das ist, er dreht den Spieß komplett um und er sagt, ihr habt es überhaupt nicht begriffen. Und dann taten sie Buße und kehrten um. Vers 54. Als sie aber es hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt. Und nicht zu Buße, wie in Kapitel 2, da finden wir das Gleiche. Nun taten sie Buße und sagten, liebe Brüder, was sollen wir tun? Lasst euch taufen. Tut Buße, lasst euch taufen und ihr bekommt den Heiligen Geist, sagt Petrus. Hier durchbohrt es auch das Herz, aber, und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Freunde, wenn es damals Blumpen gäbe, wären alle raus. Sie knirschten mit denen, die voller Wut und Hass. Und dann, da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er, und jetzt guckt mal was, die Herrlichkeit Gottes. Und wen sah er dann? Und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Wisst ihr, was Stephanus sieht? Voll des Geistes schaut er in den Himmel. Und wisst ihr, was passiert? Der Vorhang geht weg. Und wisst ihr, was er sieht? Den wahren Tempel. Und wer ist im wahren Tempel? Jesus. Und steht und empfängt Stephanus, sagt, komm. Die Schrift so zu verstehen, so zu lesen, wie Stephanus es verstand, voll des Geistes, bedeutet, die wahre Bedeutung zu verstehen, bedeutet, Christus zu sehen, bedeutet, den wahren Tempel zu verstehen und zu sehen. Die Schrift so zu lesen, wie die schriftgelehrten Pharisäer, die Juden, bedeutet es nicht zu begreifen und die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Und jeden hassen, der etwas anderes lehrt. Ich will nicht so viel ernst sein, aber es ist ernst. Wisst ihr warum? Weil da so viel Unverständnis darüber ist. Und Gemeinden, die sich bibeltreu nennen, und das mit Recht, also mit allem Ehrbarkeit und mit aller Ehrlichkeit sagen würden. Lehren das nicht. Und verfolgen die, die etwas anderes lehren. Ich habe noch ein paar Minuten, aber wir sind gerade nur Kapitel 7, Apostelgeschichte. das geht jetzt weiter durch. Ich möchte euch nur ein, zwei Beispiele machen. Geht mal Kapitel 15, Apostelgeschichte. Nein, zu schnell. Tut mir leid. Wieder Apostelgeschichte 8 zurück. Das tut mir so leid. Aber da war ich zu schnell. Die Zeit hat mir Angst eingejagt und da war ich zack, schon gesprungen. Was geschieht nach dieser Begebenheit? Eine Zerstreuung passiert, die gehen hinaus und verkündigen nach Samaria. Und schaut mal Kapitel 8, Abvers 26, was da berichtet wird. Die Begebenheit oder die Geschichte von dem sogenannten Kämmerer aus Äthiopien. So. Was hat der Kämmerer aus Äthiopien mit dem Tempel zu tun? Ich lese etwas und dann wird deutlich, was er damit zu tun hat. Warum Stephanus ausgerechnet jetzt den Kämmerer aus Äthiopien bringt. Ich sag's kurz was, dann lese ich was und dann denke ich, wird's klar. Aus wem besteht dieser Tempel? Aus wem wird er gebaut? Aus Menschen. Und aus welchen Menschen? Aus allen Menschen. Das heißt nicht nur aus Juden, sondern auch aus Heiden. Aber was war das Verständnis der Juden? Wie bekommt man Heil? Wie kommt man an den Segen Gottes? Wer hat Anteil? Das ist doch der, der ein Proselyt werden muss, gell? Nur der kann, das ist das Verständnis bis dahin gewesen vom Alten Testament, dachte man. Das heißt, der Fremdling, der dann zu der Nation dazugehört, der darf dazugehören und hat Anteil am Tempel und am Segen Gottes. So, um ein Proselyt zu werden, musste man bestimmte Dinge tun und anderen das Gesetz halten. Man bräuchte eine Proselytentaufe, das ist ein Ritus des Übergangs. Und man musste sich beschneiden lassen. Und dieser Mann, der Äthiopier, der Kämmerer, der heißt auch der Eunuch. Sagt man das? Eunuch, ja. Und wisst ihr, es war ein Diener der Kandake, einer afrikanischen Königin. Und all die engsten, in ihrem engsten Kreis gedient haben und den Schatz verwaltet haben oder so, wisst ihr, was man mit denen gemacht hat? Ab. Aber nicht nur beschneiden, ganz abschneiden. So, er hatte nichts gehabt, woran man ihn beschneiden könnte. So, er hatte nichts gehabt, woran man ihn mit Händen beschneiden könnte. Somit hatte er keinen Anteil, oder? Und keine Chance. Jetzt schlagt mal mit mir Jesaja 56 auf. Jesaja ist uns bekannt. Da ist ein herrliches Buch. Jesaja 56. Ich lese ab Vers 1. So spricht der Herr. Oder bin ich so schnell? Habt ihr es noch nicht aufgeschlagen? Jesaja 56. So spricht der Herr. Wahret das Recht und übt Gerechtigkeit. Denn mein Heil ist nahe, dass es kommt. Und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart wird. Also jetzt wird angekündigt, Gott wird seine Gerechtigkeit und sein Heil offenbaren. Und das ist übrigens aus Glauben und nicht aus Werken. Das ist nicht nach dem Gesetz, sondern aus Gnade, aus Glauben. Und jetzt schaut mal Vers 2. Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt. Und welchen Sabbat bewahrt? Das Gesetz? Oh nein, die wahre Ruhe. Den wahren Sabbat. Das ist aber noch ein weiteres Thema. Wir haben noch viel vor. Dann sagt Vers 3. Und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher nicht von seinem Volk ausschließen, wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Eunuch sage nicht, kommt euch bekannt vor, wer sagt nicht, der Kämmerer aus Äthiopien, der sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum, denn so spricht der Herr, die Eunuchen, die meine Sabbate bewahren, das heißt in die wahre Ruhe Gottes eingehen, und das erzählen, und das erwählen, woran ich gefallen habe, nämlich an Glauben, und festhalten an meinem Bund, nämlich der neue Bund, denen gebe ich mein, was steht da? Mein Haus. Der Eunuch, der den wahren Bund begreift, der Eunuch, der im wahren Bund bleibt, der Eunuch, der die wahre Gerechtigkeit bekommt, dem gebe ich Anteil an meinem Haus. Und von welchem Haus ist die Rede? Von dem Tempel. Schaut mal, wir lesen weiter. Und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihn zu dienen und ihm den Namen des Herrn zu lieben und ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinen Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen. Und was steht auf dem heiligen Berg? Das Haus. Und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Wisst ihr, was hier geschieht? Was in Jesaja 56 steht? Oder andersrum, was Lukas sagt. Er erzählt, dass Stephanus die Bedeutung des wahren Tempels lehrt. Und er sagt, dieser Tempel ist nicht mit Händen gemacht. Und wer gehört zu diesem Tempel? Alle Nationen. Das beginnt mit Apostelgeschichte 2. Und er bringt ein Beispiel. Und nicht einfach irgendein Beispiel. Er bringt ein Beispiel, wo man sieht, dass die Schrift sich erfüllt. Nämlich es erfüllt sich Jesaja 56. Die Geschichte mit dem Eunuchen ist der Beweis. Gott baut sein Haus. Und Heiden und Eunuchen, alle, die nach dem Gesetz, nach dem ersten Bund nicht daran teilhaben können, haben jetzt in diesem neuen Haus, in diesem Bethaus, in diesem Haus Gottes Anteil. Die gehören dazu. Und jetzt noch 2 Minuten. Apostelgeschichte 15. Damit ich nächste Woche in die Briefe hineintauchen kann mit euch. Apostelgeschichte 15 beschreibt das erste apostolische Konzil. Ich bin mir sicher, davon habt ihr gehört. Was hat dieses Konzil ausgerufen? Nämlich Heiden kamen zum Glauben und die Heiden wurden immer mehr und glaubten an Christus und dann wurden Gemeinden gegründet, unter anderem in Antiochia. Und dann gab es ein Konfliktpotenzial, nämlich dann waren jüdische Gemeinden und heidnische Gemeinden und beziehungsweise in den Gemeinden gab es Juden und Heiden. Und die Frage, wie geht das? Der Konflikt war, oh, das sind doch Unreine, das sind doch Unheilige. Und das heißt, damit wir mit den Gemeinschaft können, was müssen sie tun? Die müssen das Gesetz halten. Und diesen ganzen Konflikt, dieses Begreifen, um was es geht, dazu wurde das erste Konzil einberufen, Paulus und Barnabas nach Jerusalem mit Petrus und Jakobus, alle waren da und die besprachen jetzt dieses Problem. Und Petrus und Paulus und alle sagen, Freunde, die Heiden gehören jetzt genauso zu dem Haus Gottes. Das ist ein neues Haus, das Gott baut. Das ist nicht wie das andere. Die sind gleichwertig. Guck mal, die haben den gleichen Heiligen Geist bekommen, die haben die gleichen Segnungen bekommen und die erzählten alles, was Gott auch unter den Heiden tat. Und am Ende steht Jakobus auf. Nur nebenbei, ganz interessant, dass obwohl Paulus da ist und Petrus da ist und Johannes da sind und die Apostel, die Säulen der Gemeinde, wer hat das letzte Wort? Jakobus. Wisst ihr, wer dieser Jakobus ist? Das ist nicht der Apostel, sondern der Bruder von unserem Herrn. Er hat so eine Autorität mittlerweile in der Urgemeinde, dass selbst Petrus von ihm Angst hatte. Galater Kapitel 2 könnt ihr nachlesen. So eine Vollmacht und so eine Autorität. Und dieser Jakobus steht auf und sagt etwas unglaublich Tolles. Er fasst es jetzt zusammen, nämlich Juden und Heiden kommen zusammen und bilden ein Leib, und ein neuen Bund und all diese Dinge. Und nachdem sie alles darüber diskutiert haben, versucht er jetzt von der Schrift zu sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Er prüft das anhand der Schrift. Und schaut mal, was er sagt ab Vers 13. Jakobus steht auf und sagt, als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich, Simon hat erzählt, das ist Petrus, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein. Was sagt Jakobus? Simon, Petrus hat erzählt, wie Gott Nationen zum Glauben geführt hat und ihnen die Gabe des Geistes Gottes gegeben hat und Glauben und Buße geschenkt hat. Und das, was hier geschieht, geschieht in der Übereinstimmung mit den Propheten. Also Jakobus kannte wohl die, was die, verstand, was die Propheten sagten, zumindest in dem Moment verstand es. Schaut mal, was er dann sagt. Was sagen die Propheten? Vers 16. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen. Und schaut mal, was da steht bei euch. Die Hütte Davids. Die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dies tut. Ist das nicht Wahnsinn? Jakobus sagt, jetzt begreife ich, was Gott gemeint. Wenn ich mit euch jetzt hingehen würde ins Alte Testament, das ist ein Zitat aus Amos, das ist ein Zitat aus, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, aus Hosea, das ist ein Zitat aus Jeremia, das sind verschiedene Zitate, die er zusammenbringt. Und er sagt, das, was jetzt geschieht, ist in der Übereinstimmung mit den Propheten. Was haben die Propheten gesagt? Gott, nach diesen Tagen wird Gott kommen und er wird mir ein Haus bauen. Welches Haus? Das Haus Davids, das verschüttet ist. Er wird die Hütte Davids wieder aufbauen. Aber sprach er dann von einem, von was redet Jakobus? Denkt er an einen buchstäblichen Tempel? Sieht er das in Jerusalem? Der alte Tempel stand übrigens noch. Den kann er nicht gemeint haben. Der war noch nicht mal zerstört. Jakobus sagt, jetzt begreife ich, dieser neue Tempel, der Tempel aus Hesekiel, dieser Tempel, der verheißene ist, dieser Tempel, der nicht mit Händen gemacht ist, das ist die wahre Hütte, oder wir können auch übersetzen, das wahre Zelt oder Haus Davids. Das ist der wahre Tempel. Und er wird gebaut aus wem? Aus allen Nationen. Da ist einiges an Lichter aufgegangen. Da sind einige Erkenntnisse. Oh, ich bin mir sicher, liebe Geschwister, wenn wir jetzt einfach ohne diese Vorbereitung das Alte Testament lesen würden und ich euch einfach die Zitate lesen würde, dann würde man denken, es geht ja um einen buchstäblichen Tempel. Aber wenn wir Jakobus glauben, glaubt ihr Jakobus? Glaubt ihr der Schrift? Tut ihr das wirklich, ja? Seht ihr, dass die Schrift sagt, dass Jakobus von dem neuen Tempel davon spricht, dieser neue Tempel besteht aus Menschen, aus Juden und Heiden, aus allen Nationen? Seht ihr das? Jetzt verstehen wir es, was die Propheten prophezeit haben. Jetzt ist die Zeit, dass Gott seinen Knechten durch die Apostel und Propheten das Geheimnis, das vorher verborgen war, nicht enthüllt war, offenbart hat. Jetzt ist es offenbart, jetzt ist es verkündigt, jetzt begreifen wir, von was die Propheten reden, jetzt begreifen wir, von welchem Tempel es geht, jetzt begreifen wir, von welchem Opfer und von welcher Frieden und von welchen Gnadengaben, jetzt macht es Sinn. Das sind nämlich nicht irdische Dinge, das sind himmlische Dinge. Das sind Dinge, die nicht mit Händen gemacht sind. Das sind Dinge, die Gott selbst macht. Ich schließe so. In Daniel 2, ich vermute, die meisten kennen sich in Daniel gut aus, aber dieses Buch gibt so viel Verwirrung, zumindest wenn man das ohne Christus liest, dann verwirrt es. In Daniel 2 heißt es, nachdem viele Königreiche auftreten, und dann wird es beschrieben mit verschiedenen Materialien, am Ende wird etwas vom Berg, löst sich ein Stein, richtig? Und es zermalmt alles. Und wisst ihr, was das Besondere an diesem Stein ist? Wie wird er losgelöst? Wie wird er geschuckt? Wisst ihr, was da steht? Ohne Menschenhände. Wer macht das? Gott selbst. Das ist kein Menschending. Wir wissen, von welchem Stein da die Rede ist. Von welchem Königreich ist. Von welcher Herrschaft ist. Die ist nicht von dieser Welt. Die Zeit ist um. Ich möchte beten. Das ist die gute Nachricht, Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Nicht aus uns, allein aus dir, nicht aus unserer Kraft, nicht durch unsere Hände. Allein durch deine Kraft und deine Macht und deine Stärke, durch deinen Geist. Herr, du hast es verheißen, nicht durch Macht und Herr, sondern durch deinen Geist willst du diese Dinge vollbringen. Ich bitte dich, Herr, offenbare du dich, öffne unser Herzen, damit wir verstehen, was du tust, damit wir dich verherrlichen in würdiger Weise, damit wir dich ehren mit unseren Lippen und auch mit unseren Taten, damit wir in Übereinstimmung mit deinem Willen sind. Herr, damit wir nicht dir widerstehen, deinem Geist nicht widerstehen, der so viel Zeit und Mühe angewendet hat, um dieses Buch uns zu geben. Jesus, mach uns deutlich, wer du bist, noch mehr. Mach uns deutlich, was für eine hohe Berufung die Gemeinde hat. Mach uns deutlich, was es bedeutet, dass die Gemeinde dein heiliger Tempel ist, dein wahrer Tempel ist, der ewige Tempel ist, in dem du Wohnung genommen hast. Jesus, bitte ich, so dass wir wirklich, auch als Gemeinde, so ein Leben leben, dass das widerspiegelt, dass es ein Zeugnis von dieser herrlichen Wahrheit ist. Danke für dein Wort, das uns nicht in Unwissenheit lässt. Danke, dass du uns nicht in Unkenntnis lässt, sondern dass du in unseren Herzen aufgeleuchtet bist und dass wir die Herrlichkeit, deine Herrlichkeit, Vater, im Angesicht Jesu sehen können. Amen.